und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 153. Und das mache ich natürlich nicht alleine an diesem viel zu heißen Tag, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Wie ist das Wetter? Ist es erträglich?
Ach. Ja, tatsächlich. Gerade wird es erträglich und ich habe Urlaub, dementsprechend alles super. Und das können wir, glaube ich, auch von Anfang an mal ankündigen, dass wir nächste Woche im Urlaub sind, natürlich.
Genau, nächste Woche sind wir im Urlaub. Da haben wir, wie ihr letzte Woche schon gehört habt, eine Radio Ravnica-Folge live, also wo wir im Livestream einen Podcast quasi aufgenommen haben. Den werdet ihr nächste Woche zu hören bekommen. Dementsprechend geht euch da keine Woche verloren. Aber ja, nächste Woche keine so eine Folge, aber vielleicht werden wir das auch heute bei der Themenbesprechung so ein bisschen merken. So langsam ist ja auch ein bisschen Sommerloch-Stimmung bei Magic the Gathering, denn wir reden über ein paar ungewöhnliche News. Zum einen haben wir in den USA die zwei großen Konkurrenten, oder zumindest zwei größten Player, einmal den TCG-Player und Channel Fireball, fusionieren mit verschiedenen Sparten. Und da werden wir ein bisschen drüber reden, was so ein Äquivalent in Deutschland dazu wäre und wie sich das dann so verhalten würde. Dann reden wir über den Pauper-Sonderstatus, denn da ist uns ein bisschen was aufgefallen, wie dort das Format ein bisschen vielleicht bevorzugt behandelt wird und ob das gut oder schlecht ist. Dann reden wir über Alchemy, unser aller Lieblings-digitales Format und die gebannten Karten, die es jetzt mittlerweile hat. Und zu guter Letzt haben wir die Secret Lair Fortnite eingekündigt bekommen, wo wir über die Karten sprechen werden, die uns dann in dieser Secret Lair Drop erwarten. Bevor wir jedoch in die Themen reingehen, könnt ihr das Ganze hier abonnieren, folgen auf Spotify, YouTube, wo auch immer ihr das hier gerade hört oder schaut. Gebt uns gerne eine positive Bewertung, schreibt uns gerne Kommentare zu diesen ganzen Thematiken, entweder im Kommentarbereich oder halt auch gerne ins Discord. Da haben wir nämlich den Gamery und beziehungsweise Gamery/Radio Ravnica Discord, wo wir auch Ask Us Anything als Rubrik haben. Da gehen wir am Ende des Podcasts natürlich auch noch drauf ein, wenn wir da noch Zeit haben, wo ihr uns Fragen in den Podcast live eben stellen könnt, die wir dann eben bei der Aufnahme beantworten. Und damit aus dem Weg, würde ich sagen, schießen wir mal los. TCG-Player kauft Channel Fireball. Vielleicht müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit noch machen. Was zum Teufel ist denn TCG-Player und wofür kennt man Channel Fireball und warum ist das eine große News?
Also TCG-Player ist sowas Ähnliches wie Card Market in Europa. Es ist eine Plattform, die versucht, Seller und Buyer zusammenzubekommen und eben dafür ihren Fair Share von ein paar Prozenten zu bekommen. Sie sprechen selber davon, dass sie weltweit agieren. Ja, es ist eigentlich eine amerikanische Firma. Und es ist, man merkt es auch, die YouTuber und Influencer und Magic-Seiten, die irgendwie aus Amerika daraus berichten, haben immer TCG-Player dabei. Mhm. Ja, andere Seiten, gerade zum Beispiel aus Europa, eher weniger. Aber es ist das Äquivalent, wahrscheinlich noch in einer doch sehr viel größeren Sparte, zu Card Market. Und wir denken ja schon als Card Market, als die Main-Plattform, was Trading und Selling als Privatperson angeht. Und hier ist es nochmal, das ist nochmal eine Nummer größer. Schon nicht zu verachten.
Genau, und vor allen Dingen halt, was man auch nicht verneinen darf, ist tatsächlich auch die Anmeldung für amerikanische Local Game Stores. Die, glaube ich, wirklich hauptsächlich, also entweder auf der einen Seite mit Channel Fireball, offizielle Channel Fireball Stores sind, die dann dort eben mit der Infrastruktur interagieren oder eben TCG-Player nutzen, um ihre Singles zu verkaufen oder sich daran so einen Online-Shop irgendwie aufzubauen. Das kennen wir ja bei Card Market tatsächlich auch ähnlich so, dass größere Shops da auch eben Einzelkarten noch drüber verkaufen oder auch teilweise Sealed-Produkte und sowas alles. Und tatsächlich, wo wir schon über Local Game Stores reden, die kaufen ja nicht nur, also TCG-Player kauft ja nicht nur Channel Fireball, sondern auch Binder POS, was, soweit ich weiß, und korrigiere mich da, wenn du da andere Informationen hast, es ist eine Software zur Organisation von Singles und zu Vertrieben auf diese Webseiten, was Local Game Stores eben nutzen, oder?
Genau, was Local Game Stores nutzen, das ist eine API, nennt sich das. Es gibt auch API-Anbindungen an andere Plattformen, wie zum Beispiel an Card Market. Die ist aber kacke im Vergleich zu dem, was das halt ist. Das Ding ist halt wirklich gut. Und ja, ist eine sehr gute API und dementsprechend haben sie sich damit auch einen Fair Share gekauft, auf ihre eigene Plattform zuzugreifen und gleichzeitig eben einen ziemlich großen, fast schon Konkurrenten, aber auch noch mehr eingekauft.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir über Channel Fireball reden, da gibt es ja auch mehrere Sparten. Und es gibt ja jetzt mal die Event-Sparte, es gibt die auch teilweise Grand Prix früher organisiert hat. Oder ich glaube, Magic the Gathering Las Vegas war das letzte große Event, was so in den News war, so nach Corona. Das wird eingekauft. Die Content-Sparte mit LSV, Mengucci und so weiter, die wird eingekauft. Ja. Dann natürlich der Marktplatz, der auch erst vor kurzem auf Channel Fireball neu reingekommen ist, wo sie dann von einem eigenen Laden mit einem eigenen Inventar halt eben dieses Marktplatz-Kartenmarket-mäßige gegangen sind, wo jeder sich mehr oder weniger anmelden kann und Sachen verkaufen kann. Also wirklich das gesamte Paket wird gekauft. Und also ich kenne persönlich wirklich TCG-Player in Amerika, Channel Fireball und vielleicht noch Star City Games. Und allein jetzt, dass jetzt die drei, also das waren so die drei Großen, allein dass zwei davon jetzt unter einer Marke stehen, das ist schon echt eine krasse Position für TCG-Player. Glaubst du, was glaubst du, sind so die Auswirkungen für die amerikanischen Spieler und wird man dafür was auch in Europa vielleicht sogar spüren?
Also ich finde es halt krass, was TCG-Player da gemacht hat, weil sie werden schon nicht ein paar Cent da hingelegt haben.
Ja, sondern das war eine große Akquise.
Ja, das wird teuer gewesen sein. Aber sie haben damit aus 3 macht 2 gemacht. Und wenn man jetzt überlegt, sie haben ja nicht nur Channel Fireball den Namen gekauft, sondern halt eben auch alles, was damit drumherum ist. Und haben auch den Content Creatern, die ja wirklich, das sind weltweit bekannte Pro-Spieler, die wirklich Content noch und nöcher auf diesem YouTube-Kanal raushauen. Es gibt ja auch diese Artikel davon, von Channel Fireball und so weiter. Und ganze Guidings und sowas nicht alles. Das ist so krass, was da dahinter steckt. Ich finde es interessant. Also Channel Fireball Events ist ja nicht mehr aktiv. Das haben sie aufgelöst.
Ja.
Vielleicht könnte man mit TCG Player das wieder beleben.
Ja.
Tatsächlich, weil die Magic Fests in Amerika oder die Command Fests und ähnliches müssen ja auch irgendwie gelaufen werden. Und das wäre mal interessant. Aber auf jeden Fall ist das schon. Das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, die Auswirkungen davon werden wir vielleicht in Europa weniger spüren. Aber in Amerika ist es auf jeden Fall so, dass wenn zwei Big Player fusionieren, also ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das, was in Europa da passieren würde, wenn da ein paar Big Player sich mal zusammenschließen würden.
Ja, das wäre halt irgendwie sowas, wie wenn Card Market jetzt rumgehen würde und, keine Ahnung, JK, ein Trader, Games Island und so weiter kaufen würde und dann sagen würde, okay, nicht nur sind wir jetzt Marktplatz, sondern wir verkaufen auch den Shit selber und haben die große Infrastruktur gekauft, die Läden gekauft. Ja. Es gäbe dann irgendwie, was nicht, ein Card Market Laden da, wo früher irgendwie was anderes stand. Das ist schon echt, Es ist so eine Mischung aus scary und cool, weil wie cool wäre die Idee von einem Card Market Laden mit den potenziellen, also ich denke da aus einer Einkäuferperspektive. Wenn du halt, sagen wir mal, du hast halt die Infrastruktur und die Leute, die theoretisch so Deliveries von großen Händlern irgendwie organisieren würden und du hättest theoretisch, könntest du dir quasi in jeden Local oder in deinen Local Game Store jede Karte liefern lassen und das nächste Mal, wenn du da sowieso bist, einfach aufheben sozusagen für einen Preis, den du online recherchiert hast, so wo du halt dann nicht ein Binder dort in die Hand nimmst und das irgendwie dann überrascht wirst von manchen Preisen oder von den Vorstellungen von Preisen oder so. Also da sehe ich schon potenziell eine positive Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich Monopolstellung oder nahezu Monopolstellung immer etwas Gefährliches, weil man dann auch eben merkt, dass man halt auch nicht mehr so eine große Konkurrenz hat.
Vor allem, du musst ja überlegen, was passiert mit Local Game Stores, die ja selber Einzelkarten auch vertrieben haben bis dahin.
Ja.
Das würde ja komplett rausfallen und das wäre schon krass. Also für den kleinen Local Game Store wäre das halt echt übel, wenn da irgendwie auf einmal so ein Terminal auftauchen würde, wo man Karten von Card Market bestellen kann und die sich darum kümmern, dass die am nächsten Tag da sind. Das wäre hart. Und für die großen Player wäre das natürlich immens. Also deswegen, das ist schon krass. Aber die Frage ist, glaubst du, sowas kann bei uns passieren? Sowas ist in der Realität bei uns irgendwie greifbar? Oder weil man hat hiermit ja auch nicht gerechnet in Amerika.
Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich glaube, die große Struktur in Amerika ist ja auch grundlegend sehr häufig sehr anders. mit dem Thema allein, dass es dort Ketten gibt, dass es halt mehrere Läden gibt, die jetzt nicht individuell agieren oder sagen wir mal maximal in irgendwie zwei Städten interagieren, sondern dass die halt wirklich sagen, hey, alle paar Bundesländer in Amerika haben wir da irgendwie einen nennenswerten großen Laden und der ist auch dann irgendwie VPN Premium Store oder hat ein großes Sortiment oder so. Und zu so einem Zustand sind wir ja noch nicht. Also es gäbe ja noch nicht die eine Akquise von dem einen Local Game Store, der gleichzeitig bedeutet, dass irgendwie 30% der Local Game Stores von Deutschland in einer Hand liegen. So, deswegen ist, glaube ich, so diese allein die Möglichkeit, quasi das Card Market, also bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel, wir wollen nicht unterstellen, dass Card Market da irgendwie sowas in Angriff nehmen würden, wollen würde oder so. Aber theoretisch fiktiv durchgespielt, gäbe es ja, glaube ich, nicht so den einen Laden, wo man sagen könnte, okay, wir holen uns alle Läden dieser Marke und so Franchisen haben wir ja gar nicht. Also die Local Game Stores, zumindest alle, die ich kenne bisher, die sind halt alle so ein Store oder maximal wirklich zwei Stores. Aber jeder ist halt so ein bisschen, allerhöchstens so zwei bis drei. Aber die meisten sind halt wirklich so eigene Läden und so eigene Hobby-Sachen, die auch meistens noch mehrere andere Themen irgendwie vereinen. Wo ja auch die Frage wäre, also würde Card Market einen durchschnittlichen Local Game Store mit Warhammer, mit vielleicht Board Games und so weiter, die wollen ja wirklich nur den TCG-Kram, also und das ja, ist halt, ja. Das ist wiederum eine andere Frage, die ich dir mal stellen würde. Glaubst du, dass Channel Fireball so in letzter Zeit einfach, also es ist einfach nicht mehr so der Name, wie es halt früher mit den Grand Prix waren, wo sie halt große Events gefeiert haben, wo sie halt so der Ansprechpartner waren von, weil du eben meintest, Thema Content mit Artikel und so weiter, Spike-Content, der es halt eben damals war, den gibt's aktuell halt echt nur noch sehr wenig leider. Und glaubst du, dass Channel Fireball sich über die Zeit irgendwie in die falsche Richtung weiterentwickelt hat, gerade so mit einer sehr hohen Etablierung von sowas wie Flesh and Blood, mit den Boxbreaks, mit all diesen Entscheidungen, auch zum Beispiel contentseitig halt die Kanäle zu fluten mit anderen TCGs, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind, aber im Großen und Ganzen halt nicht die Kernzielgruppe getroffen haben und dass dementsprechend deswegen TCG-Player möglich war, da einzukaufen?
Ich glaube, tatsächlich ist es sogar noch eher so gewesen, dass die Variety überhaupt noch Channel Fireball am Leben erhalten hat, was das angeht. Sie waren, wie du es ja schon sagst, Spike-Content-Creator. Egal, ob es über Events war, über Content-Creator, die irgendwie Videos gemacht haben oder Artikel oder Ähnliches. Einmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, es gibt verschiedene Arten von Magic-Spielern, die durch Namen betitelt werden, wie sowas wie Timmy oder eben Spike. Und Spike ist in diesem Fall eben der kompetitive Magic-Spieler für Turnier-Plays und Combo-Plays und so weiter und so fort, der alles ernst nimmt. Und naja, was hatten wir denn davon in den letzten 2,5 Jahren? Nichts.
Ja, also
ganz ja wieder, aber ja. Was kommt jetzt wieder? Ja, Magic Fest. Okay, aber was für Magic Fest kommen denn wieder? Irgendwelche, ja okay, Side-Events sind halt wichtiger als Main-Events. Wir haben Command-Fests, die halt links und rechts feuern, die einfach überhaupt nichts mit Competitive zu tun haben, sondern einfach nur so einen Spaßfaktor haben. Die Spikes sind halt hart zurückgegangen, hatten keinen Content, hatten keine Möglichkeit, das auszuleben. Warum dann Content dafür produzieren? Warum dafür Content konsumieren? Und ich glaube, da hat Channel Fireball schon richtig reagiert. Sie sind halt in der Nische, die halt echt hart auf den Sack bekommen hat. Entschuldigung für den Ausdruck. in letzter Zeit. Aber also das war schon, ja, ist halt leider so. Und da glaube ich, das war das, was TCG-Player nach vorne dann gebracht hat.
Ja, total. Und ich meine, also man kann es denen auch nicht wirklich verübeln, weil ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast geredet haben, aber auch vor, ich würde fast sagen, einem Jahr oder vor einem halben Jahr gab es eine ganz große Entlasswelle bei Star City Games, wo halt eben auch gesagt wurde, okay, ganzen Spike-Content-Writer, ihr seid zu teuer, das Interesse ist gerade nicht mehr da. Man hat es noch so ein bisschen probiert halt eben mit Commander-Content, aber im Großen und Ganzen ist halt so diese alte Gangart von Pros finanzieren sich ihr Leben, indem sie auf Grand Prix gehen, eventuell Gewinne machen, aber hauptsächlich halt eben Artikel schreiben und Decktexte ausformulieren. Das funktioniert einfach nicht mehr so. Und man hat es auch schon so ein bisschen bei Channel Fireball gesehen, die haben ja auch viel hinter einer Paywall mittlerweile gepackt mit CFB Pro und so weiter. Und das ist also meiner unmaßgeblichen Meinung nach, ist es immer schon ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du anfängst, deinen Content zu gatekeepen, im Sinne von, ja, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst ihr dafür zahlen. Also sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, okay, Radio Ravnica, wir machen es weiter, aber ihr müsst irgendwie, ich weiß nicht, 10 Euro im Monat zahlen für. Dann
das Ask Us Anything könnt ihr nur bezahlen, wenn ihr mindestens Gold-Tier Patreon seid.
Ja, ja, genau, genau. Das sind solche Sachen halt. Also wir würden jetzt nicht den Podcast hinter der Paywall packen. Auf niemals. Aber so, das ist halt immer so ein schlechtes Zeichen, wenn es halt sich in so eine Richtung entwickelt. Und ja, irgendwie ist es, ich weiß nicht, wie findest du das so abschließend, wie würdest du es bewerten? Ist das was schade ist, auch für den Gesamtbereich Magic the Gathering als Hobby? Oder würdest du sagen, okay, vermutlich, also die werden wahrscheinlich Channel Fireball als Marke jetzt nicht wegwerfen. Mhm. Wahrscheinlich wird es sich gar nicht so viel ändern.
Genau. Also ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Es wird dabei bleiben. Es wird so passieren, dass jetzt diese ganzen Event-Sachen, dass TCG-Player eben auch sowas wie Events mal fahren kann und eben die ganzen Artikel und News und so weiter eben von TCG-Player runternimmt, weil es ja auch News-Artikel und so weiter da drauf hatte, und wirklich alles so an News, Artikel, Content Creator und Ähnliches über Channel Fireball laufen lassen wird.
Ja.
Warum auch nicht? Marke ist bekannt. Und wenn sie da dann hingehen und sagen, hey, wir machen eben nicht nur Spy-Content, sondern eben auch Commander-Deck-Tags und EDH-Deck-Tag, keine Ahnung,
Ja. Ja, das Ding ist halt wirklich, dass du die Assoziation von Commander-Content liegt halt nicht bei Channel Fireball. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du jahrelang für diesen Spy-Competitive-Content bekannt bist, denkt man sich auch irgendwie, ja, weirde oder komische Entscheidung, jetzt auf Commander zu gehen. Aber mal gucken. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Mir wird es auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass wir uns Gedanken machen müssen um Mengucci, LSV und Duke Reed und so weiter oder Reed Duke. Die werden alle fein sein, aber trotzdem wäre es schade, wenn es halt bei denen bleibt und jetzt nicht noch neue Content Creatoren oder sowas dazukommen können. Aber ja. Wie seht ihr das? Habt ihr so ein bisschen Sorgen um die Vielfalt der Magic the Gathering Content Szene oder seid ihr vielleicht selbst mal betroffen gewesen von Einkäufen oder von Sachen von Channel Fireball oder TCG Player? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir ziehen mal weiter zu einer der besten Formate meiner Meinung nach, und zwar Magic the Gathering Pauper ist das Format, wo alle Karten mit dem Häufigkeitszustand Common legal drin sind. Und das ist auch das Einzige, wo sich zum Beispiel in Double Masters ein bisschen was verändert hat. Das findet hauptsächlich auf Magic Online statt, dem anderen Magic the Gathering-Klienten, der nicht Arena ist. Und da hat man vor, ich glaube, einem Jahr oder einem Dreivierteljahr hat man viel geändert, was die Legalität angeht. Sprich, auf Magic Online gab es eine ganz große Bannliste, die aber anders war wie theoretisch, wenn man Pauper in Paper spielen würde. Und das wurde dann halt irgendwie zusammengefasst. Und jetzt könnte man sagen, ist Pauper beliebter denn je sozusagen. Jetzt haben wir allerdings einen neuesten Fall gehabt, wo uns ein bisschen aufgefallen ist, oh, vielleicht ist Pauper auch gerade einfach so ein bisschen das spezielle Kind der Familie Magic the Gathering, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ist denn passiert? Was hat uns denn diesen Gedanken gegeben?
Wir haben auf Twitter einen Tweet gesehen, eine Antwort auf einen Tweet von Gavin Burhey, der auf tatsächlich Mengucci geantwortet hat, meine ich.
Ja.
Der geschrieben hatte, dass es eben aktuell eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem Paper-Meter und der Magic Online-Meter von Pauper gibt. Nicht zuletzt aufgrund von der Schwierigkeit, an Baldur's Gate-Karten ranzukommen.
Ja.
Weil Commander Legends Baldur's Gate war und ist, wie viele andere Sondersets, nur in diesen Kisten, in diesen Win, ich glaube, wenn man in der Liga 4X steht, kriegt man, glaube ich, eine Kiste.
Genau, so Treasure Chest.
Genau, und dann kann man daraus mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million gefühlt auch Baldur's Gate-Karten rausziehen. Und das hatten wir schon öfter, dieses Problem. Ragavan hatte dieses Problem und auch der Kanonier aus dem Kamigawa Commander Deck, der Kappa Kanonier. Das waren alles so Problemkinder, die halt wirklich auf einmal zu sehr, sehr teuren Preisen geführt haben auf Magic Online. Jetzt ist es aber so, dass wenn man das bei Modern oder bei Legacy oder so macht, die Leute halt nicht so das Problem haben, damit auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Bei Pauper ist es halt sehr krass aufgefallen. Dementsprechend kam dieser Post.
Ja.
Und die Antwort von Verhey kam halt direkt und keinen Tag später kamen Änderungen.
Ja. Ja, das ist schon krass. Also wie du schon sagst, ich glaube, gerade die Formate, die halt eine durchgehende Legalität haben, also wie Legacy, Vintage und halt eben auch Pauper, wo man sagt, grundsätzlich sind alle Karten erlaubt. Sternchen, entweder halt bei Pauper mit, die halt eben in Common sind oder die in Legacy halt eben nicht gebannt sind und so weiter und so fort. Und gerade diese Special Commander Produkte, da macht man sich meistens nicht die Mühe, alle Precon-Karten irgendwie in den Klienten sinnvoll einzufügen. Und weil sie halt natürlich nicht im Draft-Set sind, können die halt auch nicht erdraftet werden. Und man hat sich, wie ich finde, sehr komischerweise dagegen entschieden, Commander Legends Battle for Baldur's Gate auf den Klienten zu packen als Format. Und absolut richtig ist da, dass halt das so, so weirde, komische Sachen gemacht hat. Weil zum Beispiel die Gates, die neuen Gates aus Baldur's Gate, die sind halt großartig. Die sind quasi wie die Thriving Lands aus Jumpstart. Sprich, sie haben per se eine eigene Farbe. Zum Beispiel das Cliffgate ist per se, kommt es getappt ins Spiel, ist ein Gate und tappt für rot. Aber wenn du, wenn es ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Farbe choosen, die eben nicht rot ist. Und das macht halt, das sorgt halt eben dafür, dass halt dadurch, dass es den Subtypen Gate hat, du kannst halt mehrfarbig spielen, du kannst fünffarbig spielen und dann sogar noch profitieren von sowas von wie Basilisk Gate, was eben sagt, für zwei Mana bekommt eine Kreatur plus X, wobei X die Anzahl der Gates ist und das kann ein Finisher sein. So. Und das ist also weit weg davon, glaube ich, das stärkste Deck in Pauper zu sein, aber trotzdem eins, was man eben nutzen kann, gerade in einem Format, wo es gang und gäbe ist, dass all deine Dual Lands getappt reinkommen. Da macht das schon echt einen Unterschied, gerade wenn da noch ein Zusatzeffekt drauf ist. Aber darüber hinaus gibt's halt auch noch super viele Sachen wie was hatten wir hier? Moment, warte ich's. sowas wie Breathe Weapon, 3 Mana deals 2 Damage to each non-Dragon Creature. So, das könnte schon im richtigen Pauper-Deck ist das halt schon irgendwie relevant, so, ne? Oder Arms of Hadar, 4 Mana Creature Target Player Controls gets -2/-2 until end of turn. Je nachdem, gegen wen man das spielt, ist das schon echt eine legitime also Sideboard-Option. Und da hat man schon echt gemerkt, okay, die wenigen Pauper-Paper-Turniere, die es gab, die haben diese ganzen Elemente genutzt, aber in den großen Meta-Übersichten fielen die ganzen Karten weg. Glaubst du, wie hoch denkst du, ist diese Außenwirkung von, oder anders gesagt, wir haben ja auch bei Pauper, haben wir auch schon drüber gesprochen, das Pauper-Format-Panel. Also ich glaube 5 oder 6 Pauper-Spezialisten, die mehr oder weniger die Bannliste im Blick haben und eigenständig Sachen halt entscheiden können. Das nimmt ein bisschen Arbeitskraft von Wizards of the Coast weg, weil die sagen, okay, die Entscheidung liegt bei denen, so ein bisschen wie der Commander-Rat oder Rules Committee. Ja. Glaubst du, dass jetzt diese Entscheidung, wir haben noch gar nicht erzählt, was jetzt überhaupt passiert ist. Also diese Karten, alle Commons werden jedem aktiven Spieler auf Magic Online 2-mal einfach in die Collection gepackt. Weil es sind halt Commons, da ist halt nicht so viel, die kannst du auch mal eben rausgeben sozusagen. Und das heißt, jede Common, die hier aufgeführt wurde in dem Artikel, das wir euch unten verlinkt haben, all diese Commons werdet ihr mit eurem Magic Online Account 2-mal in eurem Account haben und so sind einfach auf einem Schlag so viel mehr davon da. Und das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Karten wahrscheinlich immer noch gern gesehen werden, aber halt auf jeden Fall in hoher Frequenz da sind. Wie viel glaubst du, waren die da schon vorher dran, daran zu arbeiten und es war jetzt mehr Zufall, dass diese Frage kam? Oder glaubst du, es war wirklich so ein Notfallanruf, wir müssen diese Karten jetzt reinhauen?
Also tatsächlich glaube ich tatsächlich, dass dieser Notfallanruf, dass, also wenn ich das jemandem zutraue, dann Gavin Verhey. Weil er sagt ja auch immer wieder, er ist für Commander und für Pauper schlägt sein Herz. Und er ist ja auch sehr etabliert in der Pauper-Szene. Ja. Und auch dieses Ganze mit dem Format-Panel und so weiter ist ja auch so ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Und er hat da schon sein Special Little Snowflake mit Pauper gefunden, was er schon ganz gut auch nach vorne pusht. Ich glaube nicht, dass die da auch nur ansatzweise drüber nachgedacht haben oder die es gejuckt hat. Glaube ich nicht.
Ja, also für mich ist es, glaube ich, so halb-halb. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Integrierung halt jetzt sehr spontan vielleicht entschieden worden ist, wobei Produkt Availability immer ein Problem ist, also gerade wenn sie nicht vorhanden ist. Also, wenn du schon sagst, dieser Kappa-Turtle aus den Precons, der muss halt irgendwie in einer höheren Frequenz ins System rein, weil dann reden wir halt nicht von Rarität durch halt, weil die Karte halt eine Mythic ist oder so, sondern einfach nur, weil sie de facto nicht gedruckt wurde. Ist halt wie, wenn sie sich entscheiden, ein ganzes Set oder so mal nicht in Deutschland zu bringen, dann wäre natürlich ganz klar, dass diese Karten sehr hoch gefragt werden in Deutschland. Und allein dadurch ist halt, also ich finde das ein guter Move und halt auch im Sinne von, also auch wenn das sehr spontan jetzt sozusagen mit reinkam, finde ich aber auch, kann ich mir gut vorstellen, dass Wizards of the Coast auch sagt so, ja, was soll's? Also gib die Karten einfach raus, so. was soll da irgendwie dran geändert werden? Also es macht nicht den großen Hering. Sie geben jetzt nicht Dual Lands und Ragavans und Urza's Sagas raus, die halt. Ja,
aber macht's denn einen Unterschied? Macht's einen Unterschied? Es ist derselbe Quellcode.
Ja, natürlich ist es derselbe Quellcode, aber es ist die, also du hast ja auch eine Analogie zum Paper. Und in Pauper hast du halt die Analogie, dass halt Pauper ist halt auch in Paper recht günstig. In Magic Online vielleicht noch einen Tacken günstiger, aber eben trotzdem, de facto sind die Karten halt einfach, also jede Karte in einem Pauper-Deck ist nicht unbedingt was wert. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und das ist halt eigentlich schon anders bei so Sachen wie Tamagolf oder Ragavan oder so.
Das stimmt.
Aber wie findest du das denn überhaupt? Findest du es denn eine grundsätzlich gute Sache oder hast du so ein kleines Problem damit, dass Pauper so einen Sonderstatus irgendwie genießt?
Also ich finde es prinzipiell, was sie gemacht haben mit Pauper super, weil ich finde das Format auch cool. Jedes Format, wo man Brainstorm dran spielen kann, ist ein cooles Format. Es sei denn, man spielt Singleton. Mhm. Ansonsten ist es so, dass ich halt sage, ich finde es halt immer noch sehr, sehr unfair, dass eben gerade Pauper oder auch andere Formate wie Commander, und dann sind wir schon am Ende dieser Formate, einfach diesen Sonderstatus besitzen. Dieses zusätzliche, hey, wir Chef, du nix, nach dem Motto. Mhm. Weil Commander ist nun mal das Riding Horse, wenn es darum geht, casual zu sein, Cash Cow und was nicht alles. Mhm. Pauper ist nun mal die Möglichkeit, jetzt Eternal-Sachen zu machen, ohne Ende, ohne dass die Reserved-List irgendwie juckt, weil auf der Reserved-List sind ja nur Rares drauf. Mhm. Dementsprechend hat man ein Eternal-Format, wo aber die Reserved-List egal ist. Und es ist halt, ich hätte gerne auch so Format-Panel oder so ein bisschen auch die Sicht drauf, wenn es um Legacy geht, wenn es um Vintage geht. Weil auch die sind auf Magic Online drauf. Als der Kappa-Kanonier ein Problem war, weil man ihn nicht bekommen hat, was man teilweise immer noch nicht kommt, juckt das niemanden. Da wurde nicht angerufen und gesagt, ja, wir legen dir einen die Sammlung oder so.
Ja, absolut. Das kann ich auch nachvollziehen. Und es gibt so einen Post, den ich im Pioneer-Reddit immer wieder sehe, wo jemand einfach nur die Tage runterzählt, wie lang eine Key-Interaktion, boah, legt mich nicht drauf fest, aber irgendeine potenzielle Combo im Stile von Niv to Light, also Bring to Light und Niv Mizzet, nur halt mit einer anderen Kartenkombination, die regelmäßig funktionieren sollte, die aber auf Magic Online nicht funktioniert wegen einem Bug. Und er postet quasi jeden Tag so Tag 64, wo dieser Post oder wo dieser Fehler aufmerksam gemacht wurde und nichts sich getan hat. Und die sind sehr langsam, was diese Regel-Changes halt eben angeht, gerade wenn sie sehr nischig sind. Aber das macht es halt wirklich dann aus, wenn wir halt wirklich darüber reden. Also die meisten Meta-Top-Listen, die basieren halt nicht auf Paper-Turnieren, sondern eben auf Magic-Online-Turnieren für die allermeisten Formate. Und wenn da halt Sachen irgendwie nicht korrekt laufen, dann sollte man das schon höher priorisieren. Und ich glaube, warum sie sich die Freiheit nehmen, dass bei Pauper und Commander eben da ein bisschen besonderes Auge drauf zu haben, ist halt, weil es größtenteils Casual-Formate sind, die nicht so integral sind zum großen Ganzen. Also Pauper ist zwar auch ein Competitive-Format oder kann Competitive gespielt werden, aber hat halt wahrscheinlich so ein Mühe an der Spielerbasis und keine großen Turniere sind Pauper-Turniere eigentlich oder in der Regel nicht. Das ist, also du kannst nicht.
Aber die Community ist riesig und es sind wirklich sehr hohe Competitive-Anteile, gerade im Pauper vorhanden, weil es kostet dich nichts, competitive zu spielen. Mhm. Und das ist halt was, wo ich sage, es gibt ja auch Karten, die wegen Pauper teuer werden.
Das stimmt.
Oder teuer waren.
Gerade alte Karten.
Alte Karten. Oblianate oder wie das hieß?
Obliat, glaube ich.
Obliat, genau. Und so Sachen halt. Die sind halt teuer und Pauper lebt ja auch von diesen Magic Online Turnieren, die ja auch competitive allesamt sind. Und Bannings und so weiter passieren ja auch auf den Turnieren. Also Pauper ist für mich fast schon das aktivste competitive Format auf Magic Online, wenn ich das richtig sehe. Einfach weil, wie gesagt, die Hürde dazu ist halt nichts.
Es ist halt, glaube ich, in der internen Aufstellung von Wizards of the Coast, da hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert, hat halt eben einfach Standard Pioneer Modern einfach, gerade mit den aktuellen Releases, ne, wenn wir sehen, also zu Pauper gibt's kein Sonderprodukt, weißt du, was ich meine? Commander ist da natürlich mit dem Casual-Format so ein bisschen raus und dafür gibt's sehr viele Produkte, das stimmt, aber du hast für Modern, hast du die Modern Horizons und jetzt Herr der Ringe-Sachen. Du hast für Pioneer die Challenger-Decks, wo sie einen hohen Fokus drauf legen. Standard ist halt ein andauerndes Ding. Und das sind so die Premium-Sachen, wo sie sagen, okay, wenn es darum geht, Competitive Magic zu spielen, dann diese drei Dinger, das sind unsere Hauptdinger. Und Pauper ist halt so ein bisschen so ein Zufallskind, wo es auch mehr so ein Fan-Push war, das halt eben als Format zu haben. Und ich verstehe, was du meinst. Und die Community ist auch groß. Und ich mag auch die Community. Und ich gönne denen auch alles. Aber ich glaube halt, bei Pauper, allein durch den Ansatz, dass sie da auch sagen, Rarität spielt keine Rolle, haben sie das so ein bisschen abgeschrieben als, ist egal, komm, zur Not gibst du denen irgendwie alle Karten und gut ist so. Gerade auf Magic Online, aber sowas kannst du halt dann nicht machen mit den Premium-Formaten, weil das hat dann wirklich Konsequenzen auf sekundärer Markt, Sammelbarkeit, auf, ich meine, ich glaube, wenn du jetzt jedem Magic Online-Spieler einfach so ein Playset von jeder Karte von Modern Horizons 1 und 2 in die Collection reinballern würdest, dann würden sich halt etablierte Spieler irgendwo auch zu Recht irgendwie aufregen, weil sie halt sagen, hey, aber dafür habe ich ja schon vorher irgendwie mir das aus der Treasure Chest gezogen oder halt eben Geld ausgegeben für. Und das hast
du halt. Die Dinger waren ja nicht günstig. Ja. Das darfst du halt vergessen. Sie waren vorhanden, aber sie waren halt echt unsagbar teuer. Und auf einmal ist es das nicht. Also das sehe ich halt wenig. Wie gesagt, die Rarität, sobald sie in der Treasure-Chest sind, ist die Rarität halt fast schon egal. Mhm. Natürlich hat auch die eine Wahrscheinlichkeit, eine Rare zu schieben oder eine Common oder sonst was. Aber die Seltenheit ist trotzdem ähnlich hoch gewesen. Die Dinger waren sehr teuer und wurden auch verkauft. Mhm. Und da muss ich halt sagen, schwierig, wie gesagt. Ja. Also ich wäre einfach dafür, wir kriegen 5€ Challenger vollständige Pauper-Decks und dann ist gut, wir machen das als Paper und dann haben wir so ein Mist nicht mehr.
Ja, also ich sehe definitiv deinen Punkt. Also das will ich auch auf jeden Fall sagen. Ich versuche gerade so ein bisschen aus der Richtung Wizards of the Coast zu argumentieren, aber natürlich ist es irgendwo ein bisschen Bullshit zu sehen, wie sie halt das eine Format, was gefühlt gar nicht so große Anzahl an Spieler hat oder so große Beachtung findet, halt so gut zusprechen. Auf der anderen Seite Modern und andere Spieler entweder komplett ausmelken oder halt für Wochen ignorieren. Und das ist auf jeden Fall ein bitterer Geschmack. Aber ich sehe auch vielleicht das ganze Ding auch mit der Pauper Format Panel auch ein bisschen so, hoffentlich kommt da halt wirklich mal was wie für Modern, für Legacy. Oder ich würde es am ehesten sogar tatsächlich noch für Legacy und Vintage sehen, weil das halt ähnlich, also die haben einen ähnlichen wenig großen Fokus aus der Sicht von Wizards of the Coast, was Events irgendwie angeht. Und da ist halt die Community am härtesten hinter, glaube ich, wie die Decks halt funktionieren. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, da noch so ein bisschen mehr Spielerintegration zu haben, das würde diesen Formaten echt, echt gut tun. Also
denke auch.
Das auf jeden Fall. Aber ey, wie seht ihr das? Spielt ihr Pauper? Mögt ihr Pauper? Mögt ihr nicht Pauper? Mögt ihr die Spezialbehandlung, die Pauper bei Wizards of the Coast dank Gavin Voorhees so ein bisschen genießt? Oder seid ihr auch ein bisschen genervt davon? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir kommen jetzt zu Magic the Gathering Arena. Und zwar dessen Digital-Only-Format ist Alchemy. Wir haben schon häufig drüber geredet, dass Alchemy sich ein bisschen schwer tut aktuell. Hauptsächlich wegen dem Alchemy Horizons Baldur's Gate Set. Was ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung von dem Set? Macht sich das irgendwie gut auf Arena oder die allgemeine Resonanz ist eher negativ, wenn ich das richtig sehe, oder?
Also als Set ja. Was ich gesehen habe, was ganz gut war, war tatsächlich das Draft-Erlebnis. Also das Limited soll tatsächlich spaßig gewesen sein. Mhm. Aber es hat nichts daran geändert, dass Alchemy halt immer noch so einfach der Shadowborn ist, einfach der unter falschem Vollmond komisch aussehend, sich immer weiter komischer werdend, so, also ganz, ganz seltsam. Und ja. Vor allem, wenn sie jetzt halt noch solche Moves bringen wie das.
Ja, das ist auf jeden Fall was wir hier besprechen wollen, denn mit Herauskommen von Alchemy haben wir zum einen eine sehr große Anzahl an neuen, wie sagt man, also Rebalancing-Geschichten bekommen, also ein paar Karten, die wieder angepasst wurden für Power-Level, ein paar wurden genervt, ein paar wurden gebufft. Gehen wir im Detail jetzt mal nicht so konkret darauf ein, aber gerade in Alchemy, wo sie gesagt haben, hey, wir wollen keine Karte bannen in Alchemy, sondern hauptsächlich rebalancen, sodass das Format halt immer frisch und jede Karte irgendwie seinen Platz hat. Aber jetzt haben wir natürlich ein Banning und das ist halt echt irgendwie komisch. Und zwar in Grinning Ingus, was ich euch nicht, wo ich nicht überrascht wäre, wenn ihr die Karte gar nicht kennt, ist ein 3-Mana 2-2 Creature Elemental, was man für 1 Mana wieder auf die Hand zurücknehmen kann. Und 3 Mana in die Mana in den Mana Pool aufnehmen kann, aber man kann das nur eben als Sorcery machen. Üblicherweise ist Grinning Ingus irgendwas, wo man eben sagt, man kann durch dieses Ausspielen und wieder auf die Hand nehmen irgendwie Mana positiv machen und das halt irgendwie ausnutzen, um eine Endlos-Kombo zu machen. Und mit den Interaktionen der neuen Karten in Alchemy Horizons hat man eben gesehen, okay, das könnte ein Problem sein. Und hat dann eben gesagt, okay, anstatt jetzt Grinning Ingus zu rebalancen oder irgendwie weiter zu verändern, sie schreiben tatsächlich auch in dem Artikel so von wegen, hey, wir haben überlegt, das zu ändern, aber dann würde man die Karte ja auch einfach unbrauchbar machen. Sternchen an der Stelle, reden wir gleich noch drüber. Deswegen würde man einfach sagen, okay, ist die most appropriate action ist halt Grinning Ingus hier zu bannen. Was witzig ist, weil wenn man sich Karten anguckt, die sie aus irgendeinem Grund gerebalanced haben, wie ich glaube, viele Leute haben ist sauer aufgestoßen, dass hier Luminarch Aspirant, dass der eben genervt wurde, wo man auch sagt, why? Und die Karte ist de facto unbrauchbar geworden oder hat nicht mehr die Rolle so effizient ausgefüllt, wozu sie geschaffen wurden. Und anstatt Luminarch Aspirant zu bannen und zumindest die Wildcards rauszukriegen, haben sie es halt verändert in einem Modus, wo es jetzt eigentlich keiner mehr spielen möchte. Grinning Ingus, selbes Beispiel, nur dachte, was sagt man nicht da? Gut, bannen wir. Hier habt ihr 4 Uncommon Wildcards und gut ist. Wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
Ja, ich finde es halt super lächerlich. Also ich gehe doch nicht hin und sag, ey, wir haben hier ein Format, wo das Kern, der Kern des Formats ist. Wir müssen nicht bannen, sondern wir rebalancen. Und sagt dann, ja, nee, das mit dem Rebalancen, keine Ahnung. Ich muss auf den Geburtstag von meiner Tochter, ich habe keine Zeit dafür, ich mache das nicht, drück mal den Bannknopf. Keine Ahnung, also ich finde das richtig daneben, was sie da abziehen. Natürlich können die Karte unspielbar sein. Dann setzt halt hin und sagt, okay, für ein rotes kriegt man nur ein farbloses und ein rotes, wenn man den sich auf die Hand nimmt. Ja, und schaut, ob es dann immer noch möglich ist, so einfach eine Combo durchzuziehen. Ja. Und wenn ja, dann rebalanced man den halt nochmal und macht aus einem farblosen ein rotes oder sowas. Oder macht den Mana teurer oder. Aber man geht doch da nicht hin und sagt in einem Format, wo es ums Balancing geht. Und bannt.
Ja. Ja, und ich da muss ich leider sagen, da bin ich ein bisschen jetzt schlecht informiert, aber seht's mir nach, es ist immer noch Alchemy. Aber vor allen Dingen, ich habe gehört, dass halt nach diesem Rebalancing und nach dem Release von Baldur's Gate wurde ein relativ großes Alchemy-Turnier geworfen. Und genau diese Interaktion, dass jemand endlos viel Mana macht mit verschiedenen Bounce-Effekten und halt diese Combo, dieses Deck, was diese Combo eben nutzt, rein aus Alchemy-Karten, ohne Grinning Ingus, hat trotzdem 10-0 halt Turnierergebnisse rausgehauen. Also dieser Bann von dieser Karte in einem Format, wo man gesagt hat, wir bannen nichts, sondern wir rebalancen nur, hat nicht mal dazu geführt, dass die Alchemy-Karten okay sind. Sie sind nach wie vor broken, sie sind nach wie vor pushed für Metagame. Wenn, also hier Convert Go Blue, der hauptsächlich Arena-Let's Player auf YouTube, hat dazu ein sehr gutes Video gemacht in Bezug auf Baldur's Gate, wo mehrere weitere Probleme drin sind, wie wieso haben verschiedene Versionen einer Karte dasselbe Artwork? Wir wissen, weil das Kosten bedeutet, Aber es ist halt ultra verwirrend. Dazu kommen halt noch so Sachen wie der Tasha Planeswalker macht funktionell komplett andere Sachen in Arena und in Paper, ist aber auch nicht als Arena Rebalance dargegeben, sondern hat einfach einen echt ganz, ganz bisschen anderen Namen. Und ist halt einfach, also es ist halt total komisch, wenn du dann Baldur's Gate in Paper gespielt hast und weißt, Tasha, oh, cool, da freue ich mich auf die Interaktion. Und dann macht die minus zwei was komplett anderes, dann macht die Plusfähigkeit was komplett anderes. Und dann denke ich mir so, wer hat hier gewonnen? Also, was ist jetzt gerade der Pluspunkt, diese Karten reinzunehmen? Und ich weiß nicht, ob du es auch hattest, aber ich fand es auch sehr weird. Ich glaube, alle Magic-Spieler haben tatsächlich eine Reminder-E-Mail bekommen über diese PR-Newsletter-Geschichte, dass man ja gerade auch Baldur's Gate draften kann. Wo ich mir auch dachte, das gab's für kein Arena-Event jeweils. So. Und das finde ich halt. Ich finde es krass, wie sehr sie versuchen, das zu pushen, wie sehr sie halt diese Aufmerksamkeit eigentlich haben wollen, wie sehr sie arbeiten, um Alchemy ein Ding werden zu lassen. Und wie es einfach scheint, dass weder die Community noch die Turnierspieler noch die Kartenauswahl und alle, also selbst Arena Defender, also CBD, also Convert Go Blue, CGB, hat auch als Alchemy angekündigt worden war, gesagt, das könnte die Zukunft von Magic sein. Also war sehr positiv dem Thema gegenüber. Ein paar Wochen später und das sieht schon wieder ganz anders aus.
Es ist halt echt daneben und vor allem, sie haben die Lösung doch vor der Nase. Es ist doch nicht so, als ob die Leute nicht danach schreien, so hey, mach doch einfach Pionier. Ja. Es wäre so einfach.
Ja, absolut, absolut. Wobei da jetzt zumindest die Ankündigung kam, dass sie jetzt ein Historic Anthology raushauen mit 20 Karten, wo wohl viele Karten auch Pioneer-relevant sein könnten. Aber ehrlich gesagt habe ich da auch mehr so die Befürchtung, dass sie dann so zwei Karten von den 20 Karten werden dann richtig, richtig gut sein und richtig Pioneer-relevant sein. Der Rest werden irgendwelche Sachen sein, wo du sagst, okay, wollen wir auf dem Klienten haben, ist aber jetzt eigentlich auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass sie straightforward Pioneer einfach so schnell wie möglich auf den Klienten kriegen wollen, sondern einfach den Weg dahin gut monetarisieren wollen. Und ja, also meine persönliche Meinung ist halt so ein bisschen, dass Arena dadurch halt den Berg untergeht. Also ich habe heute auch noch auf Reddit gelesen, dass Day9, sehr großer, sehr influenzreicher Streamer und Let's Player von Magic Arena, gesagt, dass er von, ich glaube, 4 Videos die Woche auf 2 Videos die Woche runtergeht von Arena, allein wegen einem Soundbug, was seit 2,5 Wochen alle Streamer und alle Let's Player nervt, der random die Toneinstellungen ändert von Arena und das halt einfach unerträglich geworden, also nicht unerträglich, aber schon sehr störend ist, für Leute dazu zu gucken. Und dann sagt Day9 halt, der auch häufig die ersten Preview-Karten für neue Sets teilweise bekommen hat, der auch Sachen schon moderiert hat für Wizards of the Coast, der sagt halt, ja, okay, ja, ich muss mit dem Content runtergehen, bis das gelöst ist. Und keine Ahnung, es ist ein ganz, ganz weirdes Unterfangen, was sie da mit Arena machen, was sie mit Alchemy machen. Und ich habe das Gefühl, sie verspielen sich's auf allen Fronten.
Ja, absolut. Aber ja gut, wenn es nur Arena wäre, wo sie sich auf allen Fronten verspielen. Sie verspielen meiner Meinung nach aktuell in so vielen Sachen überall, das ist ja Wahnsinn.
Ich bin gespannt, ob du eine ähnliche Meinung zu dem nächsten Thema hast. Und zwar mal wieder Zeit für eine neue Secret Lair. Und zwar diesmal die sehr war sie gedreadet? Also haben die Leute Angst davor gehabt, was da kommt? Ich weiß nicht, wie die Vorausrichtung drauf waren. Aber wir haben auf jeden Fall die Fortnite Secret Lair jetzt bekommen. Es sind ein paar Karten, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten Secret Lair für $30 Dollar bzw. 35 Euro in der Non-Foil-Version und ich glaube nochmal 10 Euro plus für die Traditional-Foil-Version. Yes. Was haben wir denn da? Wie gefällt dir das so?
Also wir haben Mountain, wir haben Island, wir haben Plains. Also die, ja, und wir haben Swarm. Das ist eine Seite, eine Sache. Das sind einmal die Basics mit anscheinend, ich weiß nicht, wie weit du in Fortnite drin bist. Null. Ich nicht. Zum Glück. Meiner Meinung nach, aber es gibt eine Menge Leute, die es spielen. Ja. Aber ja, anscheinend historische Orte oder coole Orte in Fortnite selber. Keine Ahnung.
Sicher,
klar. Aber können wir gleich nochmal drüber reden. Und dann haben wir Allesamt in diesem Godzilla-Treatment mit kleiner Name unten drunter und oben drüber Ding, was ich auch super strange finde, weil das bedeutet, sie sind nicht Universe Beyond, sollten aber Universe Beyond sein, weil warum, wie, also was
ja, warum? Also sie sind thematisch Universes Beyond, weil sie unten diesen Dreieck-Holostamp haben, aber sie haben halt das Godzilla-Treatment und Godzilla-Treatment-Karten, auch zum Beispiel die Dracula-Sachen, die hatten eigentlich nicht dieses. Also ich glaube, es geht dann wirklich um kommerzielle IPs und vielleicht auch primär
Secret Lair. Aber das ist nicht konstant, das ist nicht das, wie sie es angekündigt haben. Das ist Müll. So, ja. Wir haben Karten wie Smuggler's Copter, der meines Erfahrung nach überall gebannt ist aus dem Legacy und deshalb irrelevant ist, und Commander.
Ja.
Wir haben Dance of the Many, einfach nur eine Karte, die sie wegen dem Namen drin genommen haben. Wrath of God, eine Karte, die es, ich glaube, 40 plus Freeprints gibt. Ethereum Sculptor, das ist eine Common aus Alera. Oder Uncommon aus Alera. Grim Tutor, den wir zuletzt gesehen haben in 2021 Hauptset. Triumph of the Hordes, eine Karte, die jeder Commander-Spieler erstmal so ein bisschen Gänsehaut bekommt, weil Infect draufsteht. Und wir haben die Planar Bridge, die jetzt neulich erst gereprintet wurde in Double Masters 2.
Ja. Aber doch eigentlich, also wenn ich mir die Karten so angucke, natürlich, wir haben wieder, also warum wir uns nicht unterhalten, es ist eine Secret Lair, das heißt, es hat einen Commander-Fokus. Sehr, sehr Commander-fokussiert, aber hey, Grim Tutor, Planar Bridge, Triumph of the Hot, das ist doch, also auch Wrath of God, das ist ja immer noch, glaube ich, 5 Euro oder so. Das ist doch, rein vom Value her, ist das doch okay, oder nicht?
Also die Non-Foils kriegst du für, ich habe mir vorher ein Video reingezogen von einem YouTuber-Kollegen von uns, von MT mit Patrick, und er hat 27,37 rausgerechnet, wenn du die Dinge einfach in einer normalen Version kaufst, statt 35 Euro. Bei der Vollversion ist es ein bisschen anders, aber es sind halt, du musst halt jede einzelne Karte davon nutzen können und jede einzelne Karte davon irgendwie cool finden, und es ist halt so ein Sammlerding, glaube ich. Also gerade die Fortnite-Sachen. Fortnite ist, und das finde ich so strange, Fortnite ist ein Spiel für Kinder und Jugendliche, also Kinder, erwachsene Kinder, wie man es auch mal nennen mag. Ja? Es ist kein für eben dieses normale Magic fokussierte Zielgruppe, die wir haben, was ja okay ist. Dafür sind die Secret Lair da, gerade die Universe Beyond. Aber das dann für 35 beziehungsweise 45 Euro zu knallen, muss ich halt sagen, so, welcher 18-jährige Jugendliche, der seit 5 Jahren Fortnite spielt, sagt, jo geil, ich gucke mir Magic an, da gibt's Magic Artworks. Oh, 35 Euro, easy, das zahle ich. Wenn sie dafür halt auch 10 Skins in Fortnite kaufen können.
Das ist halt, glaube ich, also, der Punkt. Ich glaube halt, ich glaube, der Appeal bei dieser Secret Lair ist für Fortnite-Fans, die ich tatsächlich ein bisschen, also ich glaube schon, dass es mittlerweile eine Größe angenommen hat, wie, keine Ahnung, also Minecraft ist so das Große, was vor Fortnite für mich da war, wo auch immer gesagt wurde, ist ein bisschen ein Kiddie-Spiel, aber wenn du es dir genau anguckst, eigentlich nicht. Und ich glaube halt, viele de facto tatsächlich jüngere Leute, aber schon eher so vielleicht so in die Mitte 20er Richtung gehend. Und ich glaube schon, dass die für ein haptisches Sammelgut für deren vielleicht Favorite Videogame schon 35 Euro ausgeben können. Ob die dann auch wieder potenziell quasi rausgehen und dann anfangen, sich Commander-Decks zu kaufen oder Magic zu spielen, das sei mal dahingestellt. Ich finde tatsächlich aus diesem Anblick nach eigentlich auch schon irgendwie weird, dass es halt wieder so eine einseitige Promo ist. Im Sinne von, also hier macht wieder Magic the Gathering die Türen auf für Fortnite. Aber es gibt jetzt wahrscheinlich keinen Jace Beleriand oder Urza in Fortnite als Charakter oder als Skin. Was halt schon wieder so ein
Jinx für Arcana gekommen ist, kann das natürlich sein. Also so Chandra als Fortnite-Charakter, die einen Feuerbälle verschießt.
Also ich würde es feiern, aber ich glaube, dann hätten wir das quasi in der
gelesen.
Bitte?
Ich habe es nicht gelesen. Also es war jetzt nur eine pure Spekulation.
Ja, genau. Aber ich meine, sowas wäre natürlich was, wo ich halt denke, okay, da würde so eine Cross-Promo irgendwie Sinn machen. Und vor allen Dingen, warum sind es denn alles Commander-Staples, wenn es doch viel logischer wäre, die Karten alles Standard-Reprints zu machen? Weil Standard kannst du ja eigentlich auch echt gut auf Arena packen. Und dann halt Cross-Promo, hey, du kannst jetzt dir dieses Secret Lair holen und du kriegst einen Code und du kannst dann quasi deine Fortnite-Karten in einem digitalen Klienten spielen, was du quasi einfach kurz den Fortnite-Tab schließen und dann Magic Arena aufrufen. Das wär ja eigentlich auch keine schlechte Idee. Aber ich muss auch sagen, ich finde das Crossover sehr komisch, weil halt, glaube ich, die Leute einfach nicht so, also ich glaube, die Fangruppen sind sehr unterschiedlich, glaube ich.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, also da habe ich Street Fighter wesentlich näher gesehen und wesentlich mehr gefeiert als Fortnite. Mhm. Gut, hier redet halt auch jemand mit 30 plus, der in seinem Leben noch nie Fortnite angefasst hat.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit ich von der Hauptcommunity von Wizards aktuell eigentlich weg bin.
Ja.
Natürlich versuchen sie damit, jüngere Leute mal zu erreichen und das zu probieren. Da werden sie ein bisschen Geld für hingelegt haben. Alteingesessene Secret Lair-Sammler werden es kaufen.
Mhm.
Warum sie dieses inkonstante Treatment gemacht haben, darüber werde ich mich extrem lange aufregen, weil das ist einfach Schwachsinn. Aber dann lasst es sein. Aber diese Basic Lands, das finde ich mittlerweile halt so krass, ja. Warum haben die nochmal diese Basic Lands dabei geschmissen? Gibt es einen Grund, nicht aktuell, wo wir diese ganzen Sternzeichen-Sachen haben, wo wir neulich in der Secret Lair diese japanischen Länder hatten, wo wir die Dracula-Länder hatten, wo wir so viele Standardländer mittlerweile haben? 45 Euro für 5 Foil-Basics.
Ja,
das ist krass. Das ist Schwachsinn.
Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wie viele Secret Lair Basic Land Drops einfach so viel schlechter aussehen wie die Yukioe Basic Lands aus Kamigawa. Ja. Persönliche Meinung natürlich. Ich meine, ihr könntet auch die total schön finden und so. Aber also ich sehe auch mittlerweile immer weniger ein, halt wirklich für eine Basic Land Secret Lair Geld darzulegen. Und ich finde den Preis auch für 5 Karten und 35 Euro ist auch happig. Zugegebenermaßen ist es auch der Preis, den man üblicherweise für Secret Lairs zahlt. Und da finde ich den halt okay im Bereich 35 Euro für 7 Karten. Also hatten wir schon echt schlechtere Deals, also wo wir teilweise für denselben Preis 4 Karten hatten oder so. Aber ja, also im Endeffekt, ne, auch bei der Fortnite Secret Lair kommt es darauf an, ob ihr die Karten haben wollt, ob ihr die braucht, ob ihr sie auch noch in 6 Monaten potenziell braucht. Und ob ihr natürlich das Artwork feiert oder haben wollt oder vielleicht auch nur trollen wollt. Ich glaube, so ein Shrinking Storm Wrath of God, der triggert die meisten Magic-Spieler noch ein bisschen mehr wie ein normaler Wrath of God. Also lasst uns gerne in den Kommentaren, ob ihr euch die holen wollt, ob ihr daran Interesse habt, ob ihr vielleicht auch dann doch den Value in den Vollkarten seht und sagt, okay, ich mag keinen Fortnite, aber die Voll-Secret Lair, ich wollte die Karten für meinen Voll-Cube haben oder so, da hole ich es mir trotzdem und irgendwie ist es ja auch funny. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie ist das was für dich? Wirst du dir die Secret Lair holen?
Die einzige coole Karte, die ich daraus haben halt wollen, wäre der Grim Tutor und der war neulich in der Mischief Secret Lair schon drin.
Ja,
okay. Dementsprechend,
der ist schon bedient sozusagen.
Außerdem glaube ich, werde ich geschlagen, wenn ich Fortnite Sachen in diese Wohnung bringe. Dementsprechend nein.
Ja, zu Recht, würde ich da sagen. Aber ja, nee, ich würde es mir noch nicht holen. Aber nun gut, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter zu deutlich angenehmeren Themen. Und zwar das Ask Us Anything. Marc, ich habe eine Frage, die ich in Radio Ravnica beantwortet haben möchte. Wo kann ich die denn stellen?
Im Gamery/Radio Ravnica Discord. Den Link dazu findet ihr unten.
Mhm.
Und in diesem Discord haben wir den Bereich Ask Us Anything. Das ist oben im Bereich Gamery/Radio Ravnica Allgemeines, wo es eben darum geht, dass da sind eben so allgemeine Themen drin, wie zum Beispiel, was haben wir auch noch andere Sachen drin, wie zum Beispiel Themenvorschläge, Tribal Clash, Sachen, die wir noch machen müssen, wo wir das ja am Schirm haben, versprochen.
Ja.
Und wenn ihr Fragen habt, die ihr relativ zügig beantwortet haben wollt, wie zum Beispiel Regelfragen oder einfach eine große Bandbreite an Leuten erreichen wollt, geht in den Community-Bereich, Fragen an die Community, Smalltalk, Regelfragen und so weiter, da könnt ihr das machen. Mhm. Aber wenn ihr Fragen habt, wie jetzt zum Beispiel, Robin, was hörst du für Musik? Oder Blackie, was fährst du für ein Auto? Oder eben über auch Magic-bezogene Sachen, dann schreibt sie ins Ask Us Anything.
Genau, und da würde ich direkt mal auf eine Frage eingehen von Trollfaust. Der fragt, da ich nach oberflächlicher Suche nichts gefunden habe, eine Frage an Robin. Was ist eigentlich aus Radio Ravenclaw geworden? Da seit über einem halben Jahr keine neue Folge mehr kam und man noch keine weiteren Informationen dazu bekommen, wollte er mal nachfragen. Das ist auch fein. Radio Ravenclaw Für alle Leute, die es nicht wissen, ist mein Harry Potter Podcast, wo ich mit Mandy zusammen, wir uns Kapitel für Kapitel die Harry Potter Bücher angucken. Und derzeit ist der Status von Radio Ravenclaw pausiert. Das heißt, wir haben zum Punkt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben, so ein bisschen gemerkt, dass bei uns so die Luft raus ist, dass wir beide merken, dass wir derzeit glücklicher damit sind, erstmal nichts zu produzieren, weil wir wollen nicht, dass der Podcast in so eine Richtung geht, wir machen Folgen nur noch, um Folgen zu machen. Weil da soll halt, ne, wie bei Radio Afnika, da soll ich halt im optimalen Fall jede Woche einfach richtig Bock drauf haben, da eine Folge aufzunehmen. Und das haben wir halt in der letzten Folge so ein bisschen gemerkt, dass da ein bisschen die Luft raus ist. Es sind auch ein bisschen zeitlich Gründe, aber der Podcast ist auf jeden Fall nicht abgesetzt. Es kann definitiv noch weitergehen und es wird auch definitiv irgendwann noch mal weitergehen. Die Sache ist halt nur nicht derzeit. Und irgendwann werden wir einfach wieder eine Folge droppen. Wir werden wahrscheinlich gucken, ob wir die Frequenz so beibehalten wie vorher. Also es soll halt immer noch ein Hobbyprojekt sein, was halt eben einfach Spaß macht. Und wenn das so ein bisschen verloren geht, dann ja, finde ich das schwierig, sowas dann einfach weiterzumachen, aus Gewohnheit wegen. Und dementsprechend da einmal kurz die Antwort darauf. Die nächste Frage haben wir von Sabo. Dort wird gefragt, okay, Fortsetzung meiner letzten Frage. Wenn Wizards keine Karte machen darf, die besser sind als Karten der Reserved List, denkt ihr, Wizards rastet dann irgendwann mal richtig aus? Was hält ihr zum Beispiel von Shocklands, Shockmoxe zu machen? Also die reinkommen entweder getappt oder halt mit 2 Damage. Shock Lion's Eye Diamond, Shock Academy und so weiter und so fort. Wären die schlechteren Versionen dann genauso gut wie die alten, würden die gespielt werden und so weiter und so fort. Ja, wie sieht das aus mit Schockmoxen und Co.? Wäre das was interessant wäre oder möglich wäre?
Ich finde es ganz lustig, diese Aussage, dass keine besseren Karten gedruckt werden können, die habe ich auch getroffen. Mhm. Und ich bin danach nochmal hingegangen und habe nochmal den Artikel durchgelesen. In diesem Artikel, was die Reserve List ist, der von Wizards of the Coast da ist, steht es nicht mehr drin.
Okay.
Es steht aktuell nicht mehr drin, dass sie keine besseren Karten drucken können. Das ist dementsprechend krass. Könnten sie sogar Shock-Duels, die dir 2 Leben geben, aktuell drucken. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob da irgendein Praktikant irgendeinen Absatz gelöscht hat, was verheerend wäre. Aber aktuell ist es nicht auffindbar. Und da hatte mich tatsächlich auch ein Kollege drauf gebracht, dass ich da nochmal nachgucke. Und da gibt es auch einen ganzen Talk drüber von komischen amerikanischen Influencer, hier Spekulanten oder wie man es auch mal nennen möchte. Mhm. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass das drin bleibt, dass man sagt, okay, Wizards druckt keine besseren Karten von Duels oder Ähnlichem. Sie sind ja schon sehr, sehr nah an die Sachen rangegangen.
Ja.
Mit dem Lions Diamond, nee, Diamond Lion. So. Mhm. Oder eben mit dem Mox, nee, mit dem Lotus. Und zwar dem Command Lotus. Mhm. Der einfach ein Black Lotus ist, mit dem du aber nur deinen Commander casten kannst.
Ja.
Und. Sie sind schon sehr nah dran gegangen. Und die Frage ist, wie nah können sie rangehen? Shock Duels sind, ja, ich glaube, die waren gerade noch so an der Grenze. Jetzt Shock Moxe zu machen, wo man einfach nur 2 Damage bekommt für 0 Mana und dann aber trotzdem was kriegt. Ich sehe nicht den Vorteil davon, warum man das jetzt zum Beispiel in Modern oder auch Commander, sehe ich es auch nicht, was Leute regen sich jetzt schon darüber Solring auf und wollen Solring aus jedem Commander-Deck raus haben. Mhm. Und ich kenne ganze Communities, die ohne Solring mit Absicht spielen, weil sie sagen, ist Quatsch. Was soll denn das dann werden?
Ja.
Für ein paar ist das natürlich interessant, aber halt ich sehe noch den Mehrwert tatsächlich aktuell noch nicht davon.
Ja. Wie du schon sagst, sowas gibt's ja auch auf regelmäßiger Art und Weise. Und halt gerade dieses Thema Moxe. Wir haben ja ganz viele Moxe, die legal sind. Eben sowas wie Chrome Mox oder sowas, ne? Also Sachen, die halt dann nur ein Mox sind, wenn du 3 Artefakte hast oder so oder halt andere Voraussetzungen haben. Und ich glaube, wie du schon sagst, solche Designs wird's immer geben. Und wir haben auch gewiss noch nicht den letzten Mox gesehen. Aber die werden halt, also ich glaube, es wird mehr eine Downside geben, als du musst 2 Leben zahlen. Also das ist halt gerade in Commander und gerade in super effizienten Sachen. Also wenn so Sachen wie, wie heißt nochmal die eine Kreatur, die quasi größer wird? Hier, Death Shadow. Wenn du Ne, dann ist es ja sogar noch ein Upside, wenn du noch eine Gelegenheit hast, noch mehr Leben zu haben und hast noch einen Ramp drin. Also das ist halt, keine Ahnung, es muss schon gut durchdacht werden, wenn noch mal so ein Design kommt und vielleicht sowas wie Jeweled Lotus, also den Commander Lotus, den du meintest, da war es, glaube ich, sehr, sehr auf der Grenze mit Hang zum, da haben sie es schon fast übertrieben, weil die Downside noch nicht, also die ist noch nicht groß genug, also sie macht halt einfach immer noch zu viel fast schon. Und ja, ich glaube halt nicht, dass wir, also die Richtung der Frage ist auch so ein bisschen, kommen dann Reprints von Karten, die dann ersetzt werden könnten in Legacy und Vintage? Und da haben wir auch wieder das Problem, wenn es neue Versionen von den originalen Moxen und Ancestral Recall und so weiter geben würde, dann wären die ja auch 8-mal spielbar in Vintage und in den ganzen Formaten. Ja. Und da ist das Problem der Reserved List ja auch immer noch nicht von gelöst. Aber theoretisch können solche Designs auf jeden Fall immer wieder kommen, aber es muss halt immer Sinn machen, finde ich. So, die nächste Frage haben wir vom Frankenfuchs, beziehungsweise vom Jens, der fragt, er hätte auch noch eine Frage zu MKM, also Card Market. Was sind eure Geheimtipps für Card Market? Kauft ihr schon mal im Ausland? Wie organisiert ihr eure Einkäufe? Vielen Dank für die Beantwortung. Ja, gibt's da geheime Fragen oder geheime Antworten, die du da irgendwie geben könntest für Card Market?
Nutzt nicht den Einkaufshelfer. Egal, was der tut, nutzt nicht den Einkaufshelfer. Der ist so ein Quatsch. Tatsächlich ist es so, dass man immer wieder Sachen findet. Also ich habe viele Sachen einfach in Wishlisten oder Wantslisten heißen sie auf Cardmarkt, glaube ich. Und wenn ich irgendwas kaufe, dann klicke ich einfach mal so die gesamten Wantslisten durch, die ich so habe. Einfach mal zum Gucken, was man noch nebenbei mitnehmen kann. Ansonsten, ja, es gibt gerade in bestimmten Sachen kleinere Geheimtipps. Weiß nicht, ob ich Namen droppen kann, aber wahrscheinlich schon. Es gibt zum Beispiel Firmen wie Free4One.at. Die haben im Versand einen Deutschland-Deal. Da zahlst du genau 1 € Versand. Und selbst innerhalb von Deutschland zahlst du 1,10 €.
Ja, ja, klar. Ja.
Und die haben ganz, ganz oft relativ günstige Sachen drin. Und man hat eben diesen Deutschland-Deal als Versand, was viele Leute einfach nicht am Schirm haben. Und sowas kann man halt achten. Man kann sich bestimmte Händler immer wieder auf die Kurzwahltaste, sag ich mal, speichern, wo man dann mal immer wieder drüber gucken kann, was haben die und so weiter und so fort.
Ja.
Und ja, das sind so wie ich einkaufen gehe. Nicht nachts im Bett um 23:30 Uhr nachts noch irgendwelche Card-Market-Bestellungen abschicken. Da kauft man meistens Quatsch, meine ich.
Ja. Ja, absolut. Also gerade so Frustbestellungen nach einem nicht so erfolgreichen Friday Night Magic oder so, habe ich schon getätigt, habe ich meistens bereut. Also ich bin auch ein großer Fan von Wantlisten, einfach nur um Überblick zu gucken, dass wenn du dir was anderes einkaufst, du einfach schaust, wie da die Sache angeht. Eine andere Sache ist auch Wantlisten, also so nutze ich das, für Karten, die man vielleicht schon hat, um zu gucken, für was die gerade so gehen. Einfach mal schnell irgendwie drüber zu schauen, was werden die gerade verkauft. Ich habe zum Beispiel eine Wantliste, wo jemals jedes Shockland einmal drin ist. Einmal nur, um zu sehen, sollte der Preis irgendwo runtergehen, theoretisch oder so, dass man das halt irgendwie gucken kann. Oder auch da wieder ähnlicher Effekt, wenn ich irgendwo eine Bestellung mache und ich sehe, da hat jemand irgendwie noch eine Breeding Pool günstig oder so oder in meinem Budget, dann kann ich die halt eben mitbestellen und muss halt nicht irgendwie da den eigenen Katalog irgendwie noch mal durchfiltern und solche Sachen halt. Ne? Also so richtige Geheimtipps, außer jetzt das kannte ich auch noch nicht mit diesem Deutschland-Deal. Das finde ich sehr interessant, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Aber sonst gibt's da, glaube ich, nicht viel zu beachten. Vieles, was man halt über die Zeit einfach lernt und Erfahrungen, die man macht auf der Plattform. Eine letzte Frage von Isador 1979, der fragt, Blackie hat das mal indirekt angesprochen, die Vereinigung von Legacy und Modern. Ich glaube, es würde daran scheitern, dass Modern-Spiele die Duels brauchen. Was ist da eure Meinung? Magst du kurz den Kontext erläutern, wo du das mal so indirekt angesprochen hattest?
Ich spreche da ganz oft direkt und indirekt drüber, dass ich das Lemo-Format ganz toll finde. Und ich glaube tatsächlich, dass es etwas sein wird, auf das Wizards immer mehr hinarbeitet. Auch gestützt durch eben so Sachen wie Modern Horizons, weil Modern ist jetzt schon ein Legacy-Light. Es fehlt nicht mehr viel zum Legacy. Und oftmals vergesse ich dabei zu sagen, dass die Fusion aus Modern und Legacy dazu führen würde, dass man eben die Reserved List einfach bannt.
Ja.
Dann hat man keine Duels, man hat kein Lion's Eye Diamond, es fehlen ein paar andere wichtige Keyparts. Aber Modern wird halt erweitert um eben Sachen wie Brainstorm, um Sachen wie Daze, Force of Will, Show and Tell, jetzt nur mal die blauen Sachen genannt. Rot ist Price of Progress. Modern wahrscheinlich eine vernichtende Karte, wodurch Burn halt nochmal nach vorne kommt. Es würde erweitert durch eben Sachen wie Sneak Attack, Mother of Runes, Swords to Plowshares, ganz mächtige Tools, ohne dass sie die Reserved List anpacken müssen. Und gleichzeitig würde halt das Power Level auf ein komplett neues Niveau gehoben. Und auch die älteren Leute, die Legacy-Spieler, könnten sich da in neuen wiederfinden. Weil auf einmal kann man nicht einfach Duels durch Schockländer ersetzen. Natürlich geht das bei ein paar Decks, aber nicht bei jedem. Und da muss man wirklich aufpassen, wie man was wo macht. Und ich finde es sehr, sehr interessant, darüber zu nachzudenken, dass Wizards ja immer mehr auch aus Modern dieses Legacy Light macht und irgendwann auch diese Fusion anstreben würde, um ein Eternal-Format zu haben. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Modern-Spieler Spaß daran hätten oder wie viele Legacy-Spieler Spaß daran hätten. Ich glaube aber, wenn sie hingehen würden und sagen, Legacy weg, Modern weg, wir haben nur noch dieses Lemo-Format, es würden sich Leute für finden und es würde mit der Zeit auch einfach Leute geben, die es spielen werden.
Also es
Bin ich ganz
wäre,
sicher.
also quasi Lemo wäre dann quasi, dass man sagt, okay, man hat das Modern-Format, man erweitert es durch alle Karten, die in Magic the Gathering jemals gedruckt worden sind, die nicht auf einer Reserved List sind. Also es würde ja auch
Dann mit der
Karten.
aktuellen Legacy Banned List, weil es eben
Genau.
die alten Sachen beinhaltet.
Also quasi die Legacy Banlist und halt, ne, die alten Karten aus Legacy, aber den Nicht-Reserved-List-Ansatz aus Modern dann dahin behalten. Es
Genau.
ist eine interessante Denkweise. Ich habe ein bisschen Angst, was das halt mit dem Markt macht. Und das Problem ist halt auch bei solchen Fusionen, also das ist, glaube ich, ein ganz nettes Gedankenexperiment, aber de facto, also ich glaube halt, dass die Modern-Spieler, die hätten halt nicht Bock, sich noch mal die ganzen Legacy-Staples noch dazu kaufen zu müssen.
Das müsste mit dem Master-Set einherkommen,
Ja,
ja, keine Frage.
okay. Das ist schon mal gut. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob die Legacy-Spieler so Bock hätten, halt ihre Duels und Reserved-List-Karten irgendwie dann wieder zu verkaufen. Und vielleicht, wenn dann die Nachfrage dazu halt eben sinkt, wäre das ja auch dann wieder ein Drop in Sammelbarkeit, also halt in den Warenwert. Und ich weiß nicht, ob da Leute gerade Legacy-Spieler oder auch Vintage, wobei Vintage wäre davon nicht betroffen, aber dass das die vielleicht eher stört, als dass man das als Einladung sieht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist auch oftmals so aufgenommen worden. Ich muss halt sagen, ich finde das Gedankenexperiment dahingehend interessant, dass es eben was Neues aufmacht und eben auch mehr Spieler wieder reinholt und endlich halt diese Differenz zwischen Legacy und Modern halt beiseite legt. Mit eh schon einem Modern Light und die leiden ja schon genug darunter, dass sie jetzt einen Legacy Light haben. Dann kann man eben auch von der Legacy-Seite mal ein Stück weit in Richtung der modernen Leute gehen, um dieses Format zu erschaffen. Und natürlich würden die Leute drüber weinen, so, hey, ich habe meine Duels gekauft, jetzt kann ich meine Duels nicht mehr spielen. Aber ich glaube tatsächlich, also aus dem Mund von jemandem, der sehr, sehr viele Duels hat, lieber habe ich eine Menge Leute, mit denen ich was spielen kann und kann ein cooles Format spielen, wo ich immer noch, keine Ahnung, Show and Tell, Entomb, Reanimate und so krasse Sachen spielen kann, als dass ich irgendwann auf meinen Duels liege und mit niemandem mehr spiele. Also das ist halt eine
True,
Sache, die
true.
ganz viele Leute vergessen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine interessante Idee. Ich bin gespannt, ob sowas in der Art mal kommt. Und ich glaube, das Ding ist, ich glaube, wenn sowas kommt, dann müsste der Push aus der Spielerschaft kommen. Ich glaube, Wizards of the Coast ist gerade sehr glücklich, wie sie Modern monetarisieren können und Legacy de facto ignorieren können. Ich glaube, ich glaube, sie setzen sich mehr in die Nesseln, wenn sie es offiziell ankündigen. Und auch gerade diese offizielle Ankündigung von wegen Legacy und Modern werden abgeschafft. Dafür haben wir jetzt dieses neue Format. Ich glaube, das wäre ein sehr harscher Ton in den Kommentarbereichen unter diesem Artikel. Also, ich mag aber das Gedankenexperiment. Und ich finde das mal geil, keine Ahnung, einfach mal ein paar Decks zusammenzuschustern mit diesem Regelwerk und einfach mal zu gucken, wie sähe ein Lemo Death and Taxes oder ein Lemo Delva oder Prowess Deck eben aus, weil die Archetypen sind ja in beiden Formaten da, nur könnte man sie halt optimieren, beziehungsweise halt etwas humaner finanziell darstellen, indem man halt eben den Pool öffnet so ein bisschen. Aber ja, es ist interessant. Und da auch die Frage eigentlich direkt mal an euch, wie seht ihr das? Also ihr Legacy-Spieler, hättet ihr Bock, mal so ein Lemo-Format auszuprobieren? Wäre das was potenziell Interessantes für euch? Und genauso wie Modern-Spieler, hättet ihr da Bock, euch da noch weiter in die Geschichte irgendwie reinzubegeben? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil es echt ein sehr ungewöhnlicher Ansatz ist, also sehr, sehr coole Idee da an der Stelle. Aber das bringt uns auch direkt schon ans Ende von Radio Ravnica Folge 153. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst dem Ganzen noch ein Like, eine positive Bewertung, ein Abo da. Kommt vorbei im Discord, auf Twitter, Instagram, überall, wo wir vertreten sind, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und nochmal speziellen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle Patreons und auch alle, die Radio Ravnica seit mehreren Jahren mittlerweile schon da supporten und da unterstützen, wo sie da nur können. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit einer kleinen, voraufgezeichneten Urlaubsausgabe von Radio Ravnica. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und danach die Woche sind wir wieder ganz regulär da. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein, ciao.
Ciao, ciao.